Recamier um 1800, gelesen von Marthe Keller. Für die Frauen hatte die Französische Revolution also entgegen allen Hoffnungen wenig geändert. Sie hatte mehr Frust als Freiheit mit sich gebracht. Und der berühmten Schriftstellerin Madame de Stael zufolge sogar eine sehr weiblich geprägte Tradition gestört, die der Salons. Seit der Revolution ginge in Frankreich die Kunst der Konversation, der geistreichen Unterhaltung und des fröhlichen Beisammenseins flöten, befand sie, und bedauerte das sehr. Germaine de Stael war selbst in einem der berühmtesten Pariser Salons des 18. Jahrhunderts aufgewachsen, dem ihrer Mutter, Madame Necker, und liebte diese in ihren Augen sehr französische und weibliche Gepflogenheit. Andere Kulturkreise täten sich schwer mit der flockigen Konversation, den Deutschen zum Beispiel, die sie an sich sehr mochte, mangelte es einfach an Leichtigkeit. Sie seien zu zielorientiert, zu praktisch und würden deshalb immer in seriöse Gespräche abrutschen, die interessant, aber eben nicht spaßig seien. Seit der Revolution verhalte es sich in Paris leider ähnlich wie auf der anderen Seite des Rheins. Man unterhalte sich fast nur noch über Konkretes und das auf wenig erhebende Art und Weise. Eine Ausnahme der Regel war in ihren strengen Augen der Salon einer ihrer liebsten Freundinnen, der sogenannten Belle des Belles, der Schönen der Schönen, der Frau, die zu Beginn des neuen Jahrhunderts halb Europa den Kopf verdrehte, und zwar mit Absicht. Juliette Récamier, Madame Récamier, einer der letzten großen Salonieren. Ihr zu Ehren wurde dieses Möbelstück genannt, die Récamière. Warum genau, das weiß man nicht. Wahrscheinlich geht die Beziehung des Ein-Personen-Sofas auf ein Porträt zurück, das Jacques-Louis David, der berühmte Napoleon-Maler, einst von der 23-jährigen Juliette gemalt hatte. Darauf liegt sie in einem weißen Kleid im antiken Stil mit nackten Armen, nackten Füßen und quasi unfrisiertem lockigem Haar auf eben diesem Sofa mit dem Rücken zum Betrachter und schaut sanft, aber selbstbewusst über ihre Schulter. David begann um 1800 es zu malen, stellte es allerdings nie fertig, weil er meinte, nicht nur Frauen haben ihre Eigenheiten, Maler haben sie auch. Berühmt wurde das Bild damals trotzdem. Ebenso wie das Modell und das Möbelstück. Wenn man kritisch sein möchte, könnte man sagen, dieses Sofa und die laszive Pose würden Madame in das Idealbild der Romantik einsperren, also das der schönen, ätherischen jungen Frau, das zu dieser Zeit mit Ballettstücken wie Giselle oder La Sylphide verbreitet wurde. Man könnte auch sagen, hier wählte die, vor allem in England und den USA, grassierende Theorie der zwei Sphären untermauert. Die besagte, die Welt da draußen, die dynamische, aktive, sei die der Männer. Die drinnen, die nachdenkliche, intime, also liegende, sei die der Frauen. Man kann darin aber genauso gut etwas anderes erkennen, nämlich eine möbelgewordene Metapher für die Idee der weiblichen Salonkultur. Madame de Rambouillet zum Beispiel, die allererste ihrer Art, die Erfinderin des Genres, hatte diese intimen intellektuellen Treffen im 17. Jahrhundert allein deshalb zu Hause initiiert, weil ihre Gesundheit es ihr nicht erlaubte, Leute woanders als in ihrem Schlafzimmer zu treffen. Da sie nicht viel ausgehen konnte, Bälle und Empfänge sie ermüdeten, holte sie sich nicht nur die Natur in Form von Blumensträußen heim, sondern auch die interessantesten Geister ihrer Zeit. Auch sie wird in ihrem berühmten blauen Zimmer, in ihrem Pariser Stadtpalast, die meiste Zeit in dieser halb liegenden, halb sitzenden Position verbracht haben. Das war lassiv, vielleicht bei Madame Récamier war es das auf jeden Fall. Es war aber auch eine Machtdemonstration, zumindest von Seiten einer Frau, eine Art zu sagen, ich nehme mir das jetzt raus, ich lasse mich gehen, aber bitte setzen Sie sich doch irgendwo hin. Während ich weiter in meinem interessanten Gedanken schwelge. Außerdem, was tut man nicht alles Wunderbares im Liegen? Man strickt nicht, man näht nicht, man flickt keine Socken, man putzt und kocht nicht. Man kümmert sich auch nicht um Kinder und noch weniger um Hausangestellte. Nein, nein, man liest, man schreibt. Zumindest machte François Sagan das so. Man denkt nach, man träumt, man redet und liebt. Man lässt seinen Geist schweifen und ist zumindest in diesen Minuten ganz frei, ganz bei sich selbst, so wie später auf dem Freudschen Divan. Man suggeriert seinem Umfeld auch, dass man beschäftigt ist, nur eben nicht mit drögen praktischen Aufgaben. Und genau darum sollte es ja gehen. Schließlich sollte die Konversation in den Salons mit Madame de Stael gesagt auf ganz undeutsche Weise eine Art ziellose Kunst sein, den Alltag und die sogenannte Realität vor der Haustür zu lassen und sich in anderen Sphären zu erheben. Die Salons von Madame de Rambouillet und ihren Nachfolgerinnen hatten mit diesen Prinzipien die Literatur und die Sprache geprägt, aber auch Ideen entstehen lassen, die am Ende zur Revolution führten. Vielleicht war Madame Récamier von diesem Umbruch und seinen leeren Versprechungen ebenso enttäuscht wie viele andere Frauen. Zumindest war es bei ihr strikt verboten, über Politik zu sprechen. Es sollte leicht sein und fröhlich, über die ernsten Dinge des Lebens unterhielten sie sich lieber so wie einst Madame de Pompadour in Briefen, am liebsten an Germaine de Stael. Wie Freundinnen heute in Kurznachrichten sprachen sie über die neuesten Ereignisse im aufgewühlten Europa, über Klatsch und Tratsch aus Paris und die Liebe. Dass Madame Récamier so auf ihrer Récamière liegend unwiderstehlich war, wusste de Stael offenbar, als einer ihrer Liebhaber sich einmal aufmachte, ein paar Tage in Paris zu verbringen, schrieb sie ihrer Freundin. Sie vertraue darauf, dass sie ihren Charme und ihre Schönheit so gut wie möglich verbergen würde. Ein paar Tage später fügte sie die rührende Bitte hinzu, machen Sie, dass er mich liebt und Sie nicht. Was daraus wurde, weiß man nicht. Sicher ist, dass Juliette ihren Charme und ihre Schönheit vor dem berühmten Politikwissenschaftler Alexis de Tocqueville und seinen Freunden nicht verbarg. Wenn die Herren kamen, lag sie auf ihrem Stuhl schön und stolz, ließ hier und da ein Bon mot fallen und betörte damit ihre Entourage. Wir waren alle in sie verliebt. Wir waren alle ihre Sklaven, schrieb Tocqueville einmal. Das war bemerkenswert. In den meisten Fällen war es damals genau andersherum.